Was hat ein Frühstück und ein leerer Magen mit einem Richterspruch zu tun? Wussten Sie, dass wir viele Signale unseres Körpers wieder neu erlernen müssen? Spannend, nicht wahr? Und willkommen zu einer Talkreihe im Infobroker.de Podcast zu mehr Gelassenheit. Dr. Martin Christian Morgenstern ist Anti-Stress-Trainer und plädiert für mehr Gelassenheit im Beruf und natürlich im ganz normalen Leben. Wie das genau gelingen kann, darüber habe ich mit ihm in der Talkreihe Gelassen gewinnen gesprochen. Gelassen gewinnen, so lautet auch das aktuelle Seminar von Dr. Morgenstern bei Management Circle. Mehr Informationen zum Seminar finden Sie hier rund um den Podcast per Link und Downloadmöglichkeiten. Ebenfalls auch über die Webseite von Dr. Morgenstern, einfach via Google morgenstern.com. Steigen wir nun direkt ein in den ersten Teil des Talks mit Dr. Morgenstern und erfahren wir mehr über unseren Körper und dessen Reaktionen und Signale. Am Mikrofon für Sie Michael Klems von infobroker.de und Dr. Morgenstern, Anti-Stress-Trainer.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Start Sequence.
Das Seminar fängt ja an mit dem Thema Körperhaltung. Das ist so das erste Modul. Und für mich war das so, als ich das gesehen habe, eigentlich so der Ansatz, wenn ich meinen eigenen Körper nicht kenne, dann kann ich auch im Grunde genommen ja gar nichts steuern. Oder liege ich da irgendwie falsch? Ist das so der Ansatz? Ich muss mich selber erstmal kennenlernen.
Genau, der Körper ist im Prinzip, wie so der Bewusstseinsforscher Damasio so schön sagt, die Bühne unserer Emotionen. Das heißt also, wie ich mich fühle, diesen Zustand ist ein Körperzustand und den merke ich oben im Gehirn. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade sitze, entspannt in den Bauch atme, ein leichtes Lächeln aufsetze, dann werde ich feststellen, dass alle Gedanken, die ich dann habe, tendenziell auch positiv sind. Und umgekehrt, wenn ich jetzt irgendwie zusammenfallen sitze, vielleicht noch die Stirn in Falten lege, dann werde ich merken, oh, jetzt werden meine Gedanken etwas eingetrübter. Dazu gibt es auch so einen ganz einfachen Test, das kann auch jeder mal ausprobieren, wenn man sich also jetzt mal gerade hinsetzt, die Schulter nach hinten nimmt, ein Lächeln aufsetzt, bis hinter die Ohren, mit den Augen mitlächelt und sich jetzt mal kurz zu den Begriffen Auto, Hund und See jeweils eine Erinnerung hochholt und die festhält und die jetzt gleich mal vergleicht, wenn wir die Haltung verändern, in zusammengefallen, wir legen die Stirn, bilden Falten und überlegen jetzt mal ein paar jeweils eine Erinnerung zu Flugzeug, zu Straße und zu Schwimmbad. Und wir werden wahrscheinlich jetzt dann feststellen, dass diese Erinnerungen, die wir uns dann hochholen, tendenziell eher negativ eingefärbt sind. Und insofern macht also unsere Körperhaltung einen ungeheuren Einfluss darauf, wie wir in die Welt schauen, wie wir das wahrnehmen. Das hat auch etwas nachher damit zu tun, wie wir entscheiden. Dazu gibt es ein Beispiel, es gibt eine Studie, die ist, glaube ich, jetzt 2 oder 3 Jahre alt, ging um israelische Strafrichter. Und da hat man festgestellt, dass die Urteile mit sattem Magen nach dem Frühstück im gleichen oder ähnlichen Sachverhalten deutlich freundlicher ausfielen für den Angeklagten als mit leicht knurrendem Magen vor dem Mittagessen. Okay. Man muss sich vorstellen, Richter, das sind ja Menschen, die von sich behaupten, sehr vernünftig, sehr rational, sehr frei von diesen banalen Körpereinflüssen wie Hunger zu sein. Und allein dieser banale Einfluss führt dazu, dass man also im Denken, im Entscheiden ein Vorzeichen entweder eher tendenziell positiv oder negativ hat und das noch nicht mal direkt mitbekommt. Das heißt also auch, dieser Einfluss ist manchmal im Verborgenen.
Wie ist das so? Könnte man ja eigentlich sagen, dass der Mensch, also der normale Mensch, seinen Körper dann wahrscheinlich gar nicht richtig kennt. Er meint ihn zwar zu kennen, aber bestimmte Signale oder bestimmte Zustände muss man ja sozusagen identifizieren, zu sagen, ich befinde mich gerade auf diesem Niveau, Beispiel mit dem Richter, ich habe jetzt gerade irgendwie seit 2 Stunden nichts mehr gegessen, vielleicht auch nichts getrunken. Ich kann jetzt nicht neutral oder nach Gesetz richten. Das ist ja vielleicht noch relativ einfach, weil da kann er ja gucken, wann habe ich das letzte Mal gegessen, aber es gibt ja andere Vorfälle. Wie ist da so die Erfahrung? Sind wir wirklich alle noch nicht so weit, dass wir unseren Körper eigentlich da nicht kennen?
Ja, wir haben teilweise einfach verlernt, auf unseren Körper zu hören, weil unsere Welt ist sehr laut, es ist sehr reizintensiv, wir werden mit unglaublich vielen Informationen gefüttert, auf die wir eingehen müssen. Das heißt, wir sind teilweise schon sehr kopflastig. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel Richter bleiben, ein Richter ist halt auch ein Mensch, der sehr kopflastig, sehr analytisch, sehr auch sprachpräzise so eine Verhandlung verfolgt. Und der Körper tritt natürlich in solchen Zuständen etwas mehr in den Hintergrund. Umgekehrt, wenn wir jetzt einen Leistungssportler uns mal anschauen würden, die haben meistens natürlich ein viel besseres Körpergefühl. Weil ob ich jetzt,
also die wissen zum Beispiel, jetzt passiert gerade was, ich bin jetzt bei Kilometer sowieso, wenn der Körper das und das macht, muss ich aufpassen, sonst, sag ich mal so aus dem Schulsport, kriege ich Seitenstechen.
Zum Beispiel. Oder die merken, hey, du läufst normalerweise die 100 Meter in 9,8 Sekunden, jetzt gerade sagt mir die Uhr 10,4. Und dann hinterfragen die natürlich auch mit diesem technischen Feedback, stimmt, es ist vor dem Mittagessen, du hast keine Kohlenhydrate mehr, kein Wunder, dass du nicht mehr so schnell läufst. Und wenn ich das regelmäßig mache, dass ich mit meinem Körper arbeite, entwickle ich natürlich ein immer feineres Gefühl. Oder der Langstreckenläufer stellt fest, Mensch, du bist bei Kilometer 20, aber boah, du hast schon keine Luft mehr, heute bist du nicht gut drauf. Und das heißt also, je mehr ich mit meinem Körper auch arbeite, umso feiner wird mein Körpergefühl und umgekehrt tendenziell, je mehr ich mit meinem Kopf arbeite, umso größer ist die Gefahr, dass ich so ein bisschen den Bezug zu meinem Körper verliere.
Wie ist denn das jetzt so, nochmal zu dem Richter, war das ja relativ einfach. Ich weiß, ich habe seit so und so vielen Stunden nichts gegessen, getrunken, ich habe vielleicht die ganze Zeit gesessen, ich habe mich nicht bewegt, also bin ich in irgendeiner Grundhaltung. Aber jetzt gibt es ja vielleicht Grundhaltungen, die haben mit den Außenfaktoren gar nichts zu tun. Wie kann ich die denn in dem Moment bestimmen für mich? Gibt es da Signale, die ich irgendwie erkennen kann, wo ich mich gerade in diesem Moment befinde?
Mhm. Ja, das ist gut, dass Sie das sagen. Weil der Richter jetzt zum Beispiel, der Richter sitzt. Und wenn ich jetzt lange Zeit sitze, dann laufe ich die Gefahr, dass meine Rückenmuskulatur immer mehr ermüdet. Dadurch kippe ich automatisch immer weiter nach vorne. Und dadurch kippe ich also quasi automatisch auch in eine etwas weniger energetische Grundhaltung. Und mein Körper mag eigentlich lieber energetische Grundhaltung. Und als Trick jetzt, wenn ich das zum Beispiel bei mir erkenne und ich merke, oh, du fällst jetzt gerade in dich zusammen, dann weiß ich, meine Power lässt nach. Und wenn meine Power nachlässt, dann hat mein Körper und mein Geist auch erstmal keine Lust. Das heißt, der will jetzt Pause machen. Wenn ich das erkenne, und als Richter hätte ich zum Beispiel die Verfügungsmacht, dass ich einfach sage, so,
Verzagen
jetzt mal ein Viertelstündchen und ich gehe jetzt mal in mein Hinterzimmer, lege mal kurz die Beine auf den Schreibtisch, mich sieht ja keiner und
trinke. Oder gehe durch den Park oder sowas.
Oder gehe durch den Park, genau, bewege mich, tanke mich kurz auf, da hat jeder so seine Methoden und dann machen wir weiter. Das ist die eine Möglichkeit. Oder wenn man sagt, okay, wir sind jetzt in der Passage, das passt jetzt nicht, dann kann ich versuchen, die Schulter nach hinten zu nehmen, mich auch ein bisschen wieder nach hinten zurückgelehnt zu setzen, ein leichtes Hohlkreuz zu machen, damit ich wieder ein bisschen besser in den Bauch atmen kann und kann mich so dann und auch in dem Bewusstsein, dass es jetzt langsam Zeit wird für eine Pause, mich auf dieses nächste Zeitfenster hin vielleicht noch mal ein bisschen in einer halbwegs positiven Grundhaltung bewahren.
Mhm. Wie ist das, wenn ich dann sozusagen weiß, wie ich halt reagiere, dann gibt es eben diese Mechanismen wie ins Hohlkreuz gehen, bestimmte Körperhaltungen einnehmen. Was gibt es da so für Schemata? Also rein körperlich gibt es Schemata, aber es gibt bestimmt auch rein psychisch Schemata, die man aufbauen kann, wenn es jetzt körperlich irgendwie nicht geht. Bilder entwerfen, so eine Autosuggestion.
Ja, im Prinzip ist es genau sehr richtig. Der Hund wackelt entweder mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund. Das ist immer eine Betrachtungsweise. Und so ist es bei uns auch. Normalerweise, die Emotionen entstehen im Körper, werden häufig vom Gehirn bestellt und wirken auch wieder indirekt, quasi vom Körper ausgeführt auf das Gehirn oder umgekehrt. Ich habe einen bestimmten Körperzustand, ohne dass das Gehirn was bestellt hat. Und trotzdem wirkt dieser Zustand dann auf mein Gehirn. Das heißt, auf meine Wahrnehmung, auf mein Denken, Fühlen, Handeln. Und wenn ich jetzt also sage, okay, ich will jetzt mental meine Wahrnehmung verändern, kann ich natürlich probieren, in positive Bilder einzusteigen. Nur, wenn ich jetzt gerade mich auf etwas konzentrieren möchte und ich würde jetzt einen Teil meines Gehirns in die Karibik in den Liegestuhl schicken, dann würde ich die Konzentration auf den Vorgang verlieren. Das heißt also, gerade wenn ich in Handlung bin, ist es einfacher, über meinen Körper meine mentale Einstellung zu beeinflussen, als über die mentale Einstellung meinen Körper zu beeinflussen.
Okay.
Das heißt also, dieses Mental auf Körper ist eher etwas für Entspannen oder auch, wenn ich mich auf eine bestimmte Situation einstellen will. Ich kann also auch quasi von Geist auf Körper hochfahren. Das machen auch viele Sportler vor Wettkämpfen. Aber wenn ich jetzt mitten in der Handlung bin, dann ist es häufig einfacher, auch gerade für denjenigen, der sich nicht jeden Tag permanent damit beschäftigt, über den Körper auf den Geist zu wirken.
Also das kann ich ja im Grunde genommen auch als echte Zwangssteuerung einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein unangenehmes Personalgespräch habe, könnte ich den anderen in so eine Haltung irgendwo zwängen, dass er ein bestimmtes Reaktionsmuster ja aufsetzt. Ja? Also das heißt jetzt für mich, ich würde jetzt zum Beispiel ein Gespräch so führen, dass der gar nicht in eine Aggressionshaltung kommen kann, weil er sitzt so unglücklich, vielleicht in so einem Stuhl, wo ich so ganz klein gemacht werde. Also wenn er stehen würde, weil dann könnte er sich ja aufbauen, vielleicht bin ich sogar noch kleiner als derjenige, dann habe ich gar keine Chance. Das heißt, ich würde mich sogar noch über ihn irgendwie setzen. Also so, wenn man solche Schemata erkennt, kann man ja natürlich ganz intelligente Sachen aufbauen.
Das können Sie zum Beispiel super beobachten bei der Polizei. Ja, das heißt, wenn jemand da gefangen wird, der muss sich auch erstmal auf die Motorhaube legen oder sogar, das kennen wir auch so Fotos aus, sagen wir mal, etwas autoritäreren Ländern, wo die Gefangenen quasi auf dem Boden zusammengekauert hocken müssen. Und es ist nachgewiesen aus verschiedenen Studien. Das heißt, wenn ich eine Körperhaltung, eine defensive oder unterwürfige Körperhaltung annehme, auch meine mentalen Programme auf Defensiv und auf Unterwürfigkeit gesteuert sind. Bedeutet also dass auf Ihre Frage, wenn ich jetzt natürlich in einer Verhandlung bin oder in einem unangenehmen Gespräch und ich es schaffe, den anderen eine defensive Körperhaltung einnehmen zu lassen, verändere ich natürlich damit auch von meinem anderen oder von meinem Gegenüber die Geisteshaltung, das heißt also seine Verhaltensweisen.
Bringen wir es mal wieder auf den ganz normalen Fall. Also ich muss meinen Körper kennen. Ich muss die Signale kennen, die irgendwie kommen, indem ich merke, meine Atmung setzt jetzt irgendwie ein bisschen höher an oder so. Puls ist ja vielleicht noch das Einfachste, ja. Der Hals wird vielleicht irgendwie trocken oder sowas, ja. Und dann muss ich Konzepte entwickeln. Das heißt, dann muss im Hirn irgendwo was passieren und das muss man üben. Üben.
Genau, Sie haben gerade schon gesagt, das Wichtigste ist, dass ich mich erstmal überhaupt erkenne. Wo bin ich gerade? Das heißt also, bin ich gut drauf oder bin ich schon nicht so gut drauf in Richtung angespannt? Und wenn ich, je angespannter ich werde, umso mehr geht mein Verhalten auch immer in Richtung Kampf oder Flucht. Und am einfachsten kann ich das daran erkennen, wo meine Atmung ist. Das heißt, wenn meine Atmung tief ist, in den Bauch und ruhig läuft, bin ich meistens entspannt, bin ich gut drauf, bin ich auch tendenziell konzentriert. Umgekehrt, je höher meine Atmung geht und je schneller die wird, umso angespannter werde ich, umso weniger bin ich auch irgendwo Herr in meinem eigenen Haus im Kopf. Und ich kann das sehr gut daran erkennen, wenn ich ab und zu mal in meine Stimme reinhöre. Das heißt also, wenn ich tief und ruhig spreche, jeder mit seiner Stimmlage, dann weiß ich, okay, ich bin gut drauf. Und wenn ich merke, oh, du hast eine hohe Stimme, die sich vielleicht schon ein bisschen überschlägt oder sowas, dann ist das ein starkes Anzeichen dafür, dass ich so langsam in der
Stresssituation komme.
Ja.
Prima. Wie ist so zum Abschluss noch so die Erfahrung? Wie weit sind so die ganzen Teilnehmer in den Seminaren? Ist der Mensch eigentlich so weit, dass er diese ganze jetzt Supersportler oder von mir aus auch Top-Entscheider, die werden mit Sicherheit da schon irgendwo so ihre Schemata haben, aber so der ganz normale Mitarbeiter in einem Unternehmen, also für mich ist das jetzt auch erstmal, ich das höre, dass man solche Schemata eben und seinen Körper da in der Richtung kennenlernt. Ich kenne es ja vielleicht auch nur aus dem Sport, ja. Ich merke, jetzt kommst du irgendwie außer der Puste, jetzt musst du irgendwo an deinem Rhythmus irgendwas ändern. Wie weit sind wir da? Das ist gesellschaftlich. Ganz am Anfang?
Ich glaube, wir müssen es nur wieder neu lernen. Also jeder Teilnehmer kennt das alles irgendwoher. Ja, und spätestens, wenn er daran denkt, wie es in seiner Kindheit war, dann weiß er, alles klar, ja klar, natürlich. Und wenn ich mir diese Erinnerung wieder bewusst mache, auch diese Erfahrung, dann ist es eigentlich kein großer Schritt, das wieder nachher in den Alltag mitzunehmen. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Erinnern an etwas, was man schon häufig in vielen Situationen erfahren hat. Das heißt, die Teilnehmer lernen, sich wieder rückzubesinnen, manchmal auch wieder auf ihr sogenanntes Bauchgefühl zu hören, auf die eigene innere, manchmal, wie wir gerade auch hatten, äußere Stimme zu achten. Und wenn man sich dann dabei erwischt, die ein oder andere Technik vielleicht aus dem Rucksack des Trainings rauszuholen und zu sagen, okay, das könntest du jetzt an der Stelle mal anwenden. Und dann macht man auch sofort schon wieder neue Erfahrungen. Und die sind meistens besser. Und dann beginnt das Gehirn auch wieder dieses neue, alte Wissen in eine Routine zu überführen. Das heißt also, so dieses Auto-Checken, mal gucken, hey, wo bist du gerade, ist irgendwann wieder
in jeder Stunde verankert.
Also Körper kennen ist ganz klar, aber das muss man sich ja irgendwo angewöhnen. Und man fällt ja ganz schnell, wenn man das nicht laufend irgendwie übt, wieder zurück in alte Raster. Gibt es da irgendwie so einen Kniff, dass man sich regelrecht immer wieder an das Training und an das Erlernte irgendwo erinnert und sagt, okay, jetzt kommt so eine Situation, Achtung, jetzt muss dieses Schema irgendwie einsetzen, Selbsterkennung und dann das nächste Schema. Gibt es da so Kniffe, wo man da ansetzen kann?
Ja. Das Erste ist, man geht zum Ende des Seminars dazu erstmal hin und sucht sich drei zukünftige Trainer in Gelassenheit. Das sind also dann Menschen oder auch Situationen, die uns regelmäßig unter Stress setzen. Beispielsweise der eine regt sich jeden Morgen im Stau auf, der andere hat vielleicht einen etwas schwierigeren Chef oder einen Kollegen und der andere ärgert sich jedes Mal, wenn er beim Tennis verliert. Und man nimmt sich dann vor, man identifiziert also die Situation und man nimmt sich dann vor, dort sich in Gelassenheit üben zu wollen. Das ist eine Idee. Dann kann ich hingehen, zum Beispiel, es gibt bestimmte Applikationen für die Smartphones, die in regelmäßigen Abständen eine kleine akustische Meldung absetzen, die ich dann auch damit verknüpfen kann. In dem Moment checke ich, wo befinde ich mich denn eigentlich gerade. Oder ich arbeite zum Beispiel immer sehr gerne so mit unserem inneren Affen. Und ich setze mir irgendwo so ein kleines Äffchen hin. Und wenn ich da mal hingucke, dann checke ich mal, wo bist du denn gerade? Und wer noch ein bisschen Geduld hat, ich arbeite auch an der technischen Lösung fürs Handgelenk in Form eines Armbandes, was diese Funktion dann auch erfüllt, was voraussichtlich 2014 dann unter dem Namen Concentrain kommt.
Mhm. Wie, um das noch abzuschließen, von was für Zeitfenstern redet man da so, bis man da so ein Gewohnheitsprinzip entwickelt hat, damit man nicht ungeduldig ist?
Man sagt in der Verhaltenswissenschaft so eine Verhaltensänderung 6 Wochen regelmäßig. Weil, man muss mal gucken, ein Verhalten von uns besteht aus verknüpften Nervenzellen im Gehirn. Damit sich Nervenzellen im Gehirn verknüpfen können, bedarf es der regelmäßigen Wiederholung. Und dieses regelmäßig Wiederholen, sagt man, nach 6 Wochen ungefähr ist da so ein Zeitfenster, wo sich das so verknüpft hat, dass es automatisch läuft. Man kann das vergleichen wie mit dem Autofahren. Wenn man die erste Fahrstunde hatte, dann war das schwierig. Gas geben, Kupplung, Schalten. Und das war ein sehr aufwendiger Vorgang, weil dann alles vom Bewusstsein gemacht werden musste. Und
bis das ins Unterbewusstsein irgendwie geht.
Genau. Und wenn man das aber dann regelmäßig gemacht hat, dann verknüpfen sich im Gehirn auf der nicht bewussten Etage Gehirnzellen miteinander, wo dann draufsteht, Gangwechseln besteht aus Gas rausnehmen, Kupplung treten und diesen Hebel schieben oder ziehen. Mhm. Und das funktioniert dann mehr oder weniger automatisch. Und genauso kann ich mir halt daran gewöhnen, regelmäßig einmal zu gucken, wo bin ich denn gerade und dann gegebenenfalls meine favorisierte Technik anzuwenden, um mich ein bisschen zu steuern im Moment.
Prima.
Sehr gerne.
Sie hörten den ersten Teil der Talkreihe Gelassen gewinnen mit Dr. Martin Christian Morgenstern. Das Gespräch haben wir am 8. Oktober 2013 in Siegburg aufgezeichnet. Sie haben Anmerkungen oder Fragen zu diesem Beitrag? Nutzen Sie die Kommentarfunktion auf den Seiten oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@infobroker.de. Wir leiten diese gerne natürlich auch an Dr. Morgenstern weiter. Im kommenden Beitrag spreche ich mit Dr. Morgenstern über die Bedeutung des Schlafs für mehr Gelassenheit. Wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald, sagt Michael Clemens von infobroker.de.